Ich warte jetzt kurz auf die Technik. Wenn ich zwischendurch so mache, ist das keine motorische Störung, sondern das ist die Fernbedienung. Vorhin hat der Anne mich gefragt wegen Mangel. Mangel gibt es natürlich in der unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt einen Mangel an Ordnung und es gibt ein Genug an Ordnung. Wenn ich nachher nach Hause komme, meine Frau war jetzt mit ihrer Klasse einige Tage weg und dann ist es für mich immer spannend, wie hinterlasse ich die Wohnung oder die Küche. Da gibt es dann manchmal, das ist gesagt, Mangel ist auch eine Sichtweise, aus Sichtweise meiner Frau, ein Mangel an Ordnung. Aber man kann auch lernen, mit dieser Spannung zu leben. Indem ich dann zu meiner Frau bereits am Telefon sage, Schatz, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Genau, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr diesen jungen Mann hier kennt. Ich habe den auch nicht gekannt, bin bei den Vorbereitungen auf ihn gekommen. Das ist der Prinzregent Leupold von Bayern. Ja, das kann sein. Und da hatte sich eins bei der Gemsjagd in den Bergen verirrt. Und ein Almbub fand den hilflosen Mann und der Prinzregent bedankte sich bei den Jungen und sagte ihm, gab ihm ein Geldstück und fragte den Jungen nach seinem Namen und Wohnort. Und da sagte der Junge, ich bin der Franzl und ich bin ein Findelkind und ich hüte da oben auf dem Berge für die Bauern das Jungvieh. Und der Fürst wollte wissen, was er da bekommt und da sagte er, Essen und Kleidung. Da sagte der Fürst, das ist aber wenig. Und dann sagte unser Franzl wieder und fragte den Prinzregenten, hast du vielleicht mehr? Es heißt in 1. Timotheus 6, es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollten wir zufrieden sein. Und dann in Vers 10, denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon manche ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Der 1. Timotheus schließt mit einer Unterweisung zum Thema Reichtum ab. Und es befindet sich in der Bibel viele Hinweise auf Eigentum, Vermögen, mehr als 700 Hinweise anscheinend. Und mehr als die Hälfte der Gleichnisse, vor allem im Neuen Testament, nimmt irgendwie Bezug auf materielle Güter, auf ihren Erwerb und auf die Gefahr, wenn man nicht richtig damit umgeht. Und im Gleichnis von reichen Kornbauer wird das nochmal in eine gewisse Richtung fortgeführt. Dieser will immer mehr haben. Ihm ist alles gelungen, meint er, ich bin jetzt finanziell abgesichert, mir kann nichts mehr passieren. Aber dann sagt Gott zu ihm, du Narr, du wirst noch in dieser Nacht sterben, wem gehört dann dein Besitz? Und der reiche Kornbauer entdeckt mit Schrecken, dass der Reichtum ihn reingelegt hat. Vielleicht erinnern sich einige noch an diesen Zweiteiler, die war vor einige Jahre mal im Fernsehen von Dieter Wedel zum Thema Gier. Und im Mittelpunkt stand der Investmentberater Dieter Glanz, dem die Reichen ihr Geld vorbehaltlos anvertrauten. Er verspricht ihnen den höchsten Renditen und das absolute Lebensglück. Und der Verfasser hat im Vorfeld mit Investmentbankern, Hochstaplern und Bedenkenträgern gesprochen. Und auch wenn die weltweite Finanzkrise vorbei ist und die nächste irgendwann sicher wiederkommt, passt der Film wie die Faust aufs Auge auf Phänomene unserer Zeit. Die Maß- und Schrankenlosigkeit von Menschen. Früher gab es noch so etwas wie Grenzen, Grenzen des Wachstums. Heute hat man manchmal den Eindruck, scheint alles machbar und erlaubt. Zurückwartung war gestern, Konsum ist heute, man gönnt sich ja sonst nicht. Und dieser Bertolt Brecht hat schon mal einen ganz deutlichen Satz gesagt, er hat gesagt, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Maßlosigkeit ist diese Ideologie des immer mehr haben wollens, die Sucht nach den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Und dabei geht es nicht nur um Geld. Menschen gieren nach Macht, nach Freundschaft, nach Anerkennung, nach Erfolg. Und meines Erachtens machen wir es uns zu einfach, wenn wir unsere Umwelt mit seinen gigantischen Einkaufsmöglichkeiten oder Ratenzahlungen oder was auch immer dafür verantwortlich machen, dass wir uns nicht mehr mit nur die elementaren Grundbedürfnisse zufrieden geben. Klar tut das die Werbung das ihre. Und da ist dieser Wunsch nach den immer mehr. Und es ist die Normalität, dass man sagt, ich habe das neueste Handy und nicht mehr das zweitneueste Handy. Aber Maßlosigkeit ist meines Erachtens vielmehr ein inneres Verhaltensmuster, für das wir selber Verantwortung tragen. Die Antwort auf die Maßlosigkeit ist die Genügsamkeit. Essen und Kleidung, antwortete Franzl. Und das ist aber wenig, meinte der Prinzregent, worauf Franzl erstaunt fragte, hast du vielleicht mehr? Diese Genügsamkeit entsteht durch die Abkopplung von dieser Jagd nach dem Mehr. Genügsamkeit ist so diese gesunde Mitte zwischen Verschwendung und Selbstverleugnung. Ich bin mir dann die Vergänglichkeit aller Dinge bewusst und habe gelernt, das sagt Paulus an anderer Stelle, in aller Lage zurechtzukommen. Aber da gibt es schon krasse Unterschiede. Auch hier in Deutschland. Was machst du, wenn du kein Geld mehr für Kaffeefilter hast? Was machst du? Der Bericht von einer alleinerziehenden Frau mit einigen Kindern, und da heißt es von ihr, beim Einkaufen muss sie stetig auf den Preis achten und auch im Haushalt musste sie ab und zu improvisieren. Und dann erzählte ihr, als ihr das Filterpapier für den Kaffee ausgegangen ist, sagt sie, ich habe einen Strumpf von mir genommen und in den Kaffeefilter reingesteckt. So kann man auch Kaffee trinken. Über viele Ländergrenzen hinweg gibt es sowas wie einen Konsens über das, was eine Grundversorgung ausmacht oder ausmachen sollte. Also dazu gehört sanitäre Einrichtung, eine Waschmaschine, eine warme Mahlzeit am Tag, Fernsehen, Internet. Für viele gehört schon eine gute Wohnqualität dazu. Ferien wird bereits auch zu den Grundbedürfnissen im Leben gezählt. Und wenn man bei einem dieser genannten Bereiche nicht mithalten kann, erlebt man das schon als eine große Einschränkung. Wirtschaftlich gesehen gehen wir aber einer Zeit entgegen, wo wir voraussichtlich zunehmend mehr lernen müssen, mit Einschränkungen umzugehen. Die drohende Überalterung der Gesellschaft wird in den Industrieländern und nach den Weltwirtschaftsformen als eine der größten Herausforderungen für die Zukunft, auch für unseren Lebensstandard gesehen. Die Wachstumsaussichten werden in den kommenden Jahren nicht einfach automatisch so weitergehen, wie das im Moment ist. Und vielleicht kennen einige noch Dr. Markus Müller, der frühere Direktor von Krishona, der hat vor einiger Zeit dieses Buch rausgegeben, Trends 2016. Und er weist auf bestimmte Dinge hin. Er weist darauf hin, dass Ereignisse wie zum Beispiel die Finanzkrise oder die beschränkte Ressource der Erde deutlich machen, es wird nicht immer nach dem bekannten Muster einfach so weitergehen. Und mehrere Mangelszenarien werden skizziert. Zeit, Kraft und Geld genügt oftmals nicht mehr am Arbeitsplatz, in der Gemeinde oder in den alltäglichen Beziehungen den Erwartungen gerecht zu werden. Glaubens-, Liebens- und Wertschätzungsgefühl. Immer mehr Menschen berichten und spüren, dass Beziehungen kälter werden. Ich war vor 2 Wochen mit meiner Frau im Kino und da war eine Pause. Und was macht man in einer Pause im Kino? Man redet mit seiner Freundin oder so? Das habe ich früher gemacht. Ich habe jetzt mit meiner Frau geredet, könnte ganz beruhigt sein. Man schaut auf sein Handy und kommuniziert, dass man im Kino ist. Aber man kommuniziert nicht mehr miteinander. Durchblick. Angesichts zunehmender Komplexität mehren sich die unbeantworteten Fragen. Einfach gesagt, die Fragen unserer Zeit werden bohrender und die Antworten werden bescheidener. Was kommt auf uns zu? Wie ist das mit den Generationen und mit dem Älterwerden? Wie ist das mit dem Miteinander der Geschlechter? Oder bei dem Thema von gestern, den Umgang mit anderen Kulturen. Wie wird sich das manches auch in unserem Land weiterentwickeln? Die ganze Frage der Digitalisierung, so ein Thema, auch ein wichtiges Thema unserer Zeit, wo viele nicht genau erahnen, was kommt da auf uns zu? Dann der Bereich Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Gradlinigkeit. Wir empfinden uns oftmals von Unwahrheit, von Unaufrichtigkeit und Lüge empfunden. Der Präsident der Vereinigten Staaten mit Nachnamen Trump. Ich heiße Trump. Das ist, das ist ein Unterschied. Kleine Buchstabe macht einiges aus. Erinnern wir uns noch an seine Einführung und dann die Bilder, die durch die Welt gegangen sind. Und dann hat man verglichen und man hat eindeutig gesehen, bei ihm waren weniger Leute bei seiner Einschätzung als bei allen anderen. Und dann hat seine Pressesprecherin hat gesagt, also bei dieser Einführung waren die meisten Leute, da haben sie die Bilder gezeigt. Und was hat dann die Pressesprecherin gesagt? Alternative Fakten. Ja, das musst du mal bringen. Weltweit kann jeder das sehen und es wird gesagt, alternative Fakten. Fürsorge und Großzügigkeit, Bildung und Erziehung. Oftmals verknüpfen wir Mangel mit früheren Zeiten oder mit der dritten Welt. Und wenn irgendwo Mangel herrscht, ist dieses so schnell wie möglich mit allen Mitteln zu beheben. Und diese Entwicklung macht auch für unsere christliche Gemeinde nicht Halt. Sie will wachsen, aber das sind auch die Erwartungen, die Leute in unserer Gemeinde, sie sollen immer kompetenter werden, das Gemeindeangebot soll immer besser werden. Und Markus Müller empfiehlt, dem Gedanken Raum zu geben, dass dort, wo wir uns mental auf wenige einstellen, wir kaum Schaden nehmen und lernen, konstruktiv damit umzugehen. Es heißt in Römer 12, Vers 1, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Das, was wir nicht haben, darf uns nicht bestimmen. Es gehört zu dieser Welt dazu. Und wir leben, wir haben das eben auch gesungen, wir leben aus der Verheißung, genug zu haben. Ihr habt sicher schon dieses Wort schon mal gehört. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Also Jesus bietet ein Leben dran, mit alles drum und dran. Und ich sage, wir können jetzt essen gehen, ist alles geklärt. Wisst ihr, mit welchem Thema Jesus die Unterweisung seiner Jünger anfängt? In der Bergpredigt? Mit dem Glück? Da redete Matthäus 5, Vers 2, da redete Jesus zu ihnen und begann sie zu unterweisen. Glücklich sind die, erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind die, da hungert und durstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Jesus Christus weiß um unsere Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, womit er aber überrascht, ist die inhaltliche Füllung davon. Wir sagen doch, weiß ich was, glücklich ist der, der in Monte Carlo lebt, weil er braucht wenig Steuer zu zahlen. Wie meint Jesus das? Wem hungert, der fehlt Entscheidendes. Wer durstet, wird sich wohl kaum die Beine hochlegen. Mangel bewirkt eine Unruhe, eine Unzufriedenheit und gerade diese Menschen preist Jesus glücklich. Doch was ist das, was Glück bringt? Jesus sagt, die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit beinhaltet zuallererst, dass unsere Beziehung, das durch die Sünde zerstört worden ist, wiederhergestellt wird durch den Glauben an Jesus Christus. Es geht um Menschen, die sich nach einer geheilten Beziehung mit Gott sehnen. Und vieles von dem hat mit Sehnsucht zu tun. Was ist Sehnsucht? Sehnsucht ist so ein unbestimmtes Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind. Dass uns noch etwas fehlt, das uns signalisiert, es gibt noch ein Mehr. Und wir haben eigentlich zwei Grundsehnsüchte. Wir sehen uns nach Sicherheit und wir sehen uns nach Bedeutung. Wir sehen uns danach, angenommen zu sein, das vermittelt uns Sicherheit. Und es ist uns auch wichtig, dass wir merken, wir sind für andere Leute wichtig. Wir haben Bedeutung. Sehnsüchte sind eine gute Erfindung Gottes. Sehnsüchte ist so etwas wie so ein heiliges Heimweh zurück zu Gott. Gott möchte uns zurückführen zu unserer schöpfungsgemäßen Bestimmung. Waren am Anfang im Garten Eden in der unmittelbaren Nähe Gottes die Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung war doch vollkommen ausgefüllt, befriedigt. Und die Gegenwart Gottes war die Garantie für unseren Lebensstandard. Und mit Abkehr von Gott haben wir unsere Geborgenheit verloren. Gott sagte damals zu Adam, dein ganzes Leben wirst du dich abmühen, dich von seinem Ertrag nähren. Das ist der Lebensstandard. Du bist auf ihn angewiesen. Aber um etwas zu essen zu haben, er wird immer wieder mit Dornen und Distern übersät sein. Was blieb, war die Sehnsucht. Und das ist wahrscheinlich bei euch in Konstanz ganz anders. Aber ich kenne das manchmal, dass ich mir so bei der Gedanke ertappe, wie viel schöner wäre das Leben, wenn. Doch nur eine andere Arbeit, eine höhere Rente, mehr Freizeit, bessere Wohnung, wenn bloß das oder das. Aber wir wissen doch, wie das weitergeht, oder? Wir wissen, wenn dieses Hindernis auf einmal weg wäre, wäre es nur eine Frage der Zeit, also wenigstens bei mir, und würde sich irgendwie was anderes im Horizont abzeichnen. Wie viel schöner wäre das Leben, wenn? Und wir tauchen wieder in irgendeine Scheinwelt hinein. Jesus Christus möchte, dass unsere Sehnsucht uns in Bewegung setzt. In Bewegung zu ihm. Die Befriedigung unserer Sehnsüchte ist letztlich nur in dieser Geborgenheit bei Gott möglich. Und in diesem Zweiteiler Gier werden die Anleger blind für die Risiken, die Blase platzt und die Träume von Geldsegen und unbeschwertem Glück sind weg. Misstrauen schleicht sich ein. Wohl dem, der die Prioritäten seines Lebens anders gesetzt hat, Genügsamkeit und Maßhalten gelernt hat. Und dann sagt der Apostel Paulus, ich habe gelernt, es ist ihm nicht zugefallen. Ich habe gelernt, mich in jede Lage zu fügen. Ich kann leben wie ein Bettler und auch wie ein König. Mit allem bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein, ich kenne Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Über allem bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Jesus hilft ihm sozusagen, mit jedem Lebensstandard umzugehen. Und pädagogisch sagen schon lange, Zufriedenheit erfahren wir auch nur dann, wenn wir auch Begrenzungen unserer Wünsche erleben. Kinder werden nur dann glücklich, wenn sie auch nicht jeden Wunsch erfüllt bekommen, sondern auch Verzicht oder Warten lernen. Und ein Ethikschriftsteller sagte mal, der Unkultur eine kollektive Habsucht muss eine Kultur des Mittenhaltens weichen. Und mögliche Hilfestellungen sind, den Mangel bejahen. Wir können meines Erachtens nur das verändern, was wir zuallererst wahrnehmen und auch akzeptieren. Mangel muss akzeptiert sein. Und auch Mangel als Chance verstehen. Eine wesentliche Chance besteht darin, seine eigene Bedürftigkeit zu erkennen, das Selbstverständnis von uns Menschen in der Abhängigkeit von Gott zu verstehen. Und bei den meisten von uns ist die augenblickliche Lage ausschlaggebend dafür, ob wir glücklich sind oder nicht. Wenn alles nach unseren Wünschen läuft und wir keine Probleme haben, aber wo hat Paulus diese Worte gesagt, ich habe gelernt? Saß er da auf einer Terrasse mit den Hefeweizen, mit dem Blick auf den Bodensee und sagt, ich habe gelernt, mich genügen zu lassen? Seine Umgebung war etwas weniger attraktiv. So in etwa. Er war im Gefängnis. Und ich glaube, wir haben ein falsches Bild, wenn wir jetzt denken, Paulus hockt im Gefängnis und hat sich kaputt gelacht. Und hat gesagt, all inclusive, super. Wir dürfen Zufriedenheit nicht mit Vergnügen verwechseln. Und er saß bestimmt nicht lächelnd im Gefängnis. Oder hat vorgespielt, ob er sich köstlich amüsiert hat. Natürlich hat es ihm keinen Spaß gemacht, dort zu hocken. Aber unsere Zufriedenheit verstehe ich, dass wir mit uns selbst und mit Gott in Frieden sind. Paulus' Seelenfriede konnte weder durch Gefangenschaft noch durch Hunger oder Schmerz oder Reichtum oder wie auch immer gestört werden. Ich meine es so zu verstehen bei ihm, dass man sagt, sein Herz war nicht in Dingen oder in Situationen oder in einem Lebensstandard verwickelt, sondern in diese Beziehung mit Jesus. Und das ist spannend. Wenn wir uns immer wieder zu Jesus ausrichten, wenn wir immer wieder sein Wort Zugang in unser Leben geben, sein Heiliger Geist in mein Leben hineinreden kann, dann geschieht diese Verwandlung unseres Denkens, diese Erneuerung. Gottes Geist prägt mich Tag für Tag. Und der Heilige Geist macht uns klar, dass wir im Blick auf unsere Talente und Möglichkeiten nicht mehr Eigentümer sind, sondern Verwalter. Und wir arbeiten mit unseren Gaben und mit unseren Möglichkeiten dann nicht zu unserem Vorteil, sondern vielmehr zum Dienst an den Nächsten und an Gott. Wenn wir uns von Gott führen lassen, werden wir immer mehr frei, uns Gott und dem Menschen zuzuwenden. So ging es auch in die Begegnung von Jesus mit dem Zolleinnehmer Zachäus. Dieser Mensch wurde zerfressen vom Habgier. Und Jesus hat ihn von diesem Habgier befreit. Und es fing damit an, dass Zachäus zu ihm sagte, komm in mein Haus. Oder besser gesagt, komm in mein Leben. Und wer so frei ist, der kann weder Armut noch Reichtum schaden. Er ist zufrieden, verankert in diese Beziehung mit Jesus Christus, weil er Frieden mit dem lebendigen Gott hat. Das ist aber wenig, meinte der Prinzregent. Worauf Frenzel erstaunt fragte, hast du vielleicht mehr? Amen.